Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. Donald Trump erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Und ja, manche belächeln ihn dafür. Doch was der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sagt, das hat Gewicht. Und so folgen auf Ankündigungen Trumps über vermeintliche Ultimaten in Richtung Teheran in der Regel deutliche Reaktionen an den Finanzmärkten. Unser Börsenreporter, der berichtet gleich, dass Börsenprofis von Trumps hin und her zunehmend genervt sind. Das ist ein Thema dieser Sendung. Und außerdem bis 14 Uhr mehr Fahrgäste und ein Milliardenverlust, die Bilanz der Deutschen Bahn, die WTO-Ministerkonferenz in Kamerun und neue mögliche Bündnisse für die EU. Und im Firmenporträt und vor Ostern, wo Schokohasen ihre Form bekommen. Der Iran soll die Straße von Hormuz freigeben. Das ist die Forderung von Donald Trump. Der US-Präsident unterlegt diese Forderung mit einer Drohung, falls der Iran die für Öltransporte so wichtige Meerenge nicht öffnet, würden die USA iranische Energieanlagen angreifen. Ein entsprechendes Ultimatum hat Trump nun erneut verlängert. Anne Schneider berichtet.
Das neue Ultimatum endet am 6. April um 20 Uhr US-Ostküstenzeit. Dies geschehe auf Bitten der iranischen Regierung, schrieb Trump auf seinem Netzwerk True Social. Trump begründete die Verlängerung damit, dass die Gespräche mit dem Iran, Zitat, sehr gut verlaufen würden. Der Iran bestreitet nach wie vor, dass überhaupt Gespräche mit den USA geführt werden. Allerdings gibt es Vermittlungen durch Drittstaaten, über die Nachrichten ausgetauscht werden. Trump hatte das Ultimatum an den Iran für die Öffnung der Straße von Hormuz schon einmal verlängert. Ursprünglich sollte es am 23. März auslaufen. Der Iran behauptet, die Meerenge sei aktuell für Schiffe offen, die keinerlei Bezug zu den USA und Israel hätten. Aber faktisch ist der Schiffsverkehr dort zum Erliegen gekommen.
Stefan Wolf ist unser Reporter im Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt am Main. Stefan, Trump verlängert erneut sein eigenes Ultimatum in Richtung Iran. Eine weitere Eskalation, die ist damit zunächst abgewendet. Hat das Auswirkungen an und auf den Finanzmärkten?
Es hat in der Tat Auswirkungen an den Finanzmärkten, aber ganz sicher nicht so, wie man sich das vielleicht vorgestellt hätte. Denn diese Entspannungssignale hat man ganz und gar nicht aufgenommen. Der deutsche Aktienindex verliert sogar kräftig 308 Punkte oder 1,4%. Steht jetzt bei 22.307. Und diese Bewegung, diese verlustreiche Bewegung, erklärt sich vor allen Dingen mit Blick auf die Ölpreise, denn die sind weiter angezogen. Öl der Nordseesorte Brent kostet wieder über 110 Dollar je Fass. Der Preis ist um über 4,5% gestiegen. Leichtöl der Sorte WTI kostet 2% mehr, liegt bei 96,49 Dollar je Barrel. Warum also diese Reaktion und nicht genau das Gegenteil? Das möchte ich gern mit Tim Oechsner besprechen. Er ist Aktienhändler hier für das Bankhaus Steubing. Herr Oechsner, normalerweise ist es so, wenn Entspannungssignale kommen, entspannt man sich auch an der Börse. Warum heute nicht?
Ja, die Entspannungssignale heute verpuffen. Die Deadline wurde ja schon mal verlängert. Eigentlich hätte sie ja von Montag auf Dienstag entsprechend greifen sollen. Dann die 5-Tage-Verlängerung und jetzt die Verlängerung sogar bis 6. April. Die Börse reagiert aktuell nicht mehr drauf. Am Montag ja der große Schock. Erstmal, dass die Deadline überhaupt eingeführt wurde und dann entsprechend sofort, dass der Dip letztendlich gekauft wurde von den Anlegern, als die entsprechend dann auch verlängert wurde. Die zweite Verlängerung führt jetzt zu keinerlei Entspannungssignalen mehr. Der Taco-Trade von dieser Woche war durch. Der war Anfang der Woche. Erst gingen die Märkte runter aufgrund von einer sehr, sehr engen Deadline von Donald Trump. Wenig Diskussionsspielraum auch mit dem Iran. 2 Tage Zeit, entsprechend die Straße von Hormuz zu öffnen. Und dann wurde die Deadline einmal verschoben. Das hat zum Aufatmen geführt, aber heute kein erneutes Aufatmen.
Taco, müssen wir kurz erklären. Trump always chickens out. Das ist die Abkürzung dafür, dass Trump immer mit großen Ankündigungen reingeht ins Rennen und sich dann wieder zurückzieht. Und alles, was dann an der Börse passiert, das nennt man inzwischen Taco-Handel, also einen Taco-Trade. Das hat am Wochenanfang sehr gut funktioniert. Die Angst war groß, danach war die Erleichterung wieder groß. So langsam aber bekommt man den Eindruck, und ich höre das auch hier auf dem Parkett, dass die Händlerinnen und Händler zunehmend genervt sind von diesen Ankündigungen und den Rücknahmen.
Ja, das ist richtig so. Die Ausschläge werden in der Tat immer größer. Donald Trump bewegt die Märkte und entsprechend mit seinen Ankündigungen gehen die Leute im Prinzip sofort in den Verkaufsmodus, weil die Ankündigungen sind sehr, sehr aggressiv. Das sind hohe Forderungen, die werden entsprechend mit Drohungen unterlegt. Die Anleger verkaufen dann ihre Aktien und ihre risikobehafteten Anleihen. Und sobald dann wieder ausgesoftet wird, Donald Trump entsprechend Druck vom Kessel nimmt und die Deadline verlängert oder Gesprächsbereitschaft entsprechend ankündigt, dann kaufen die Anleger wieder. Und diese Ausschläge, die werden immer größer. Also es ist sozusagen so, es gibt dann im Prinzip, wenn Donald Trump was sagt, mehr oder weniger am Börsenparkett nur noch eine Handelsposition und keiner hält mehr dagegen. Und dann sieht man auch, wie groß die Ausschläge an der Börse sind. Und umso größer die Ausschläge sind, umso weniger Liquidität ist da, umso höher ist die Schwankungsbreite. Und deswegen sind natürlich einige professionelle Anleger und auch die Börsenhändler zunehmend genervt von der Politik, teilweise von Donald Trump.
Und ist das nicht alles fürchterlich vorhersehbar?
Ja, einerseits vorhersehbar schon, andererseits müssen natürlich die Märkte und auch die Politik sind stets gut beraten, doch auf jede Drohung von Donald Trump, in welchem Themenbereich auch immer, ob es bei der Zollpolitik ist, bei Grönland ist oder jetzt beim Iran, doch wieder auch entsprechend zu reagieren. Donald Trump schaut natürlich genau auf den Ölpreis und wenn der entsprechend in Sphären letztendlich auftritt, die zu hoch sind, dann lässt er wieder nach. Aber die Märkte und die Börsen sind natürlich doch gut beraten, da jede Drohung ernst zu nehmen, weil wenn Donald Trump mal im Endeffekt die harte Tour fährt und seine Drohung entsprechend umsetzt, dann wären die Märkte natürlich komplett auf dem falschen Fuß erwischt, wenn sie es nicht ernst nehmen würden.
Seit Montag stehen ja auch die Verdachtsmomente im Raum, dass einige ihr Insiderwissen genutzt haben, sich entsprechend positioniert haben. Glauben Sie, dass da was dran sein könnte?
Ja, das ist natürlich aus der Entfernung schwer zu beurteilen. Es ist immer schwierig. Aber es ist natürlich so, dass diese Ankündigung natürlich letzte Woche am Wochenende kam und Donald Trump dann entsprechend am Montag die Märkte in Europa natürlich erstmal nach unten geschickt hat. Wir erinnern uns, 3-4% war der DAX entsprechend im Minus, um dann entsprechend wieder zu announcen, dass es doch nicht so hart kommt wie angekündigt. Also ist natürlich schon irgendwo vorhersehbar. Die Anleger versuchen das auch natürlich mit aufzunehmen und umso mehr entsprechend es dann machen, umso volatiler wird es und deswegen sind die Börsenhändler genervt.
Das war Tim Oechsner vom Bankhaus Steubing, Händler hier. Dann weiterhin ein gutes Händchen und danke für den Besuch hier heute.
Im Lufthansa-Konzern, Stefan, gibt es viele verschiedene Tarifverträge, immer wieder Unruhe. Zuletzt streikten auch die Piloten, zum Beispiel der klassischen Lufthansa. Und in einem anderen Bereich ist ein Tarifkonflikt dabei jetzt gelöst worden.
Ja, es geht um das Bodenpersonal. Hier hat man einen Streik erst einmal abwenden können, indem man sich eben auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt hat. Der Abschluss sieht vor, dass es Gehaltserhöhungen um insgesamt 4,6% für die mehr als 20.000 Beschäftigten der Airline geben soll und einen großen Schutz, dass sie eben nicht ausgegliedert werden. Allerdings wird für die Kernmarke Lufthansa dieser Tarifvertrag erst später in Kraft treten.
Vorstandschefs von DAX-Konzernen, auch CEOs genannt, die verdienen viel Geld und viele von denen haben offenbar in Deutschland im vergangenen Jahr noch mehr Geld verdient als zuvor.
Ja, zum Teil ordentlich mehr Geld verdient. Den größten Sprung machte dabei der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing. Bei ihm wurden zum ersten Mal Boni fällig, langfristig zugesprochene Boni, die bereits 2018 zugesichert worden sind. Das hat die Vergütung im Jahr auf fast 15,7 Millionen Euro geschoben und damit die Vergütungen mehr als verdoppelt. Allerdings kommt Sewing damit nur auf Platz 2 unter den großen DAX-Chefs. Mehr verdient nämlich noch der Vorstandsvorsitzende des Softwarekonzerns SAP.
Wir schauen auf den Eurokurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Ja, der Euro wenig bewegt heute bei 1,1513 $. Die Umlaufrendite macht dann einen Riesensprung um 8 Basispunkte auf 3,07%. Zehnjährige Bundesanleihen jetzt wieder deutlich über 3%. Und Gold kostet etwas mehr als gestern 4.421,53 $ je Unze.
Stefan Wolf war das. Der Bundestag hat gestern Maßnahmen beschlossen, die die Spritpreise senken sollen. Aber selbst Bundesaußenminister Johann Wadephul war heute bei uns im Deutschlandfunk skeptisch. Eine Erhöhung der Spritpreise, die könne man am Ende nicht durch gesetzliche Regelungen begrenzen, sagte er, sondern nur dadurch, dass der Konflikt beigelegt werde. Gemeint war der Krieg im Nahen Osten. Schon in der Vergangenheit wurde Öl wegen Krisen und Kriegen knapp und teuer. Wie sind wir damals damit umgegangen? Seit heute gibt es zum Thema eine neue Folge von Crashkurs, dem Podcast der Deutschlandfunk Wirtschaftsredaktion.
Gegenüber heute war die Lehman-Krise ein Klacks.
Können wir in diesen aufregenden Zeiten etwas lernen aus früheren Crashs?
Crashkurs. Wirtschaft trifft Geschichte. Ein Podcast aus der Deutschlandfunk Wirtschaftsredaktion.
mit Sandra Pfister. Das bin ich.
Ich glaube, dass eine gewisse historische Bildung einem die Möglichkeit gibt, das Eskalationspotenzial bestimmter Ereignisse besser zu beurteilen.
Ich sage Ihnen ganz offen, dass ich zum Beispiel für notwendig halte, dass die Reklamebeleuchtung und die Weihnachtsbeleuchtung spätestens eine Viertelstunde nach Geschäftsschluss abgeschaltet werden.
Alles schon mal da gewesen. Und wie haben wir es gelöst?
Die Entwicklung auf dem Mineralölmarkt macht es notwendig.
Crashkurs. Wirtschaft trifft Geschichte. Jeden letzten Freitag im Monat. In der Deutschlandfunk-App.
Und heute auch bei uns im Programm Flüssiges Gold, warum Öl immer noch Macht bedeutet. Die neue Folge von Crashkurs, die gibt es in der App und heute ab 17.05 Uhr im Deutschlandfunk. Über mangelnde Nachfrage kann sich die Deutsche Bahn nicht beklagen. Der Konzern vermeldete heute einen Fahrgastrekord. Dennoch musste die Bahn bei der Vorstellung der Bilanz des vergangenen Jahres einen Milliardenverlust vermelden. Johannes Frevel berichtet.
Die Deutsche Bahn ist im vergangenen Jahr noch tiefer in die roten Zahlen gefahren. Sie hat ihren Verlust von 1,8 Milliarden Euro im Jahr 2024 auf 2,3 Milliarden Euro nach Steuern ausgeweitet. Größte Belastung ist eine Sonderabschreibung in Höhe von 1,4 Milliarden Euro. Die Umsatz- und Ertragserwartungen im eigenwirtschaftlichen Fernverkehr der Deutschen Bahn hätten sich langfristig wertmindernd eingetrübt durch Baumaßnahmen und Unpünktlichkeit, hieß es zur Begründung. Bahnchefin Evelyn Paller gab in der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens keinen konkreten Ausblick, wann die Bahn wieder profitabel sein könnte. Es werde mindestens 10 Jahre dauern, das Schienennetz wieder in einen guten Zustand zu bringen. Die Bahn kündigte umfassende Sanierungsprogramme für den Fernverkehr sowie die seit Jahren defizitäre Frachttochter DB Cargo an. Unwirtschaftliche Angebote sollen gestrichen und der Zugverkehr für mehr Zeitpuffer ausgedünnt werden, um wieder pünktlicher zu fahren.
Johannes Frevel war das. Beim Ministertreffen der Welthandelsorganisation in Kamerun geht es auch um den Ruf der WTO. Den Ruf, dass die Organisation und ihre Regeln den freien Welthandel voranbringen können. Mit Blick zum Beispiel auf die Zollpolitik der USA waren da zuletzt massive Zweifel aufgekommen. Die USA gelten für viele Länder nicht mehr als verlässlicher Handelspartner, was auch in der Europäischen Union dafür sorgt, dass die sich nach anderen engen Bündnissen in anderen Regionen der Welt umschaut. Jule Reimer ist für uns vor Ort in Yaoundé. Und dort ist zu hören, Jule, dass sich die EU an das Handelsabkommen mit der Abkürzung, Achtung, CPTPP annähern könnte. Welche Länder und Regionen sind damit gemeint?
Also dahinter steht erstmal der Begriff Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Relativ kompliziert. Ein umfassendes Abkommen. Vorsicht, es gibt mehrere Abkommen mit dem Wort transpazifisch. Entschuldigung, ich sitze hier im Konferenzzentrum. Ich musste kurz nach hinten mal winken, ob sich die Kollegen ein bisschen leiser unterhalten können. Also es gibt mehrere Abkommen, aber diesem gehören Australien, Kanada, Chile, Singapur und Vietnam an, plus weitere 8 Länder, nicht die USA. Das ist nämlich wichtig. Und dieses CPTPP-Abkommen war zustande gekommen, nachdem sich die USA 2017 in Trumps erster Amtszeit aus dem transpazifischen Freihandelsabkommen TPP zurückgezogen hatten und die verbliebenen Mitglieder einigten sich eben auf den Zusammenschluss in einer anderen Form.
Und jetzt gibt es offenbar Überlegungen, dass sich die EU diesem Handelsabkommen annähert?
Genau, obwohl das so weit weg in der Welt liegt. Es gibt erstens mal hat sich United Kingdom, also Großbritannien, diesem Abkommen bereits angeschlossen. Und es handelt sich ja auch um wichtige Handelsnationen. Australien ist wegen der Rohstoffe sehr interessant. Es sind wichtige Märkte in Asien. Und heute Mittag gab es ein Treffen zwischen dem EU-Handelskommissar Sefcovic und den Vertretern dieses CPTPP-Abkommens, Entschuldigung. Und wir warten jetzt die ganze Zeit darauf, dass Genaueres bekannt wird, wie stark die Annäherung wäre.
So, Australien hast du genannt und da gibt es ja jetzt ein Handelsbündnis zwischen der EU und Australien. Stellt sich die Frage, warum sollte die EU diesen Schritt überhaupt gehen, wenn es mit mehreren Ländern von CPTPP schon bestehende Vereinbarungen gibt?
Es läuft nach dem Motto, gemeinsam ist man stärker. Zum Beispiel der Bundesverband des großen Außenhandels, der würde so ein Abkommen befürworten. Dessen Chef Jan Dura sprach bereits davon, man könnte ja eine gegenseitige Beistandsklausel einsetzen gegen Zollangriffe, sprach von einer Art Handels-NATO. Das wäre allerdings auch wiederum zum Widerspruch zur Welthandelsorganisation WTO. Aber es ist hier natürlich beim WTO-Treffen, wo darum gerungen wird, wie die WTO reformiert wird, wie viel Macht einzelne Mitglieder bekommen, ein Signal.
Stichwort: die Kritik an der WTO und der Reformdruck. Gibt es da in Yaoundé einen neuen Stand der Dinge?
Die USA verhandeln hier, so wie sie auch ihre Zolltarifabkommen verhandeln, sehr aggressiv. Denen ist eins wichtig, vor allen Dingen auch ein Moratorium, dass das Moratorium für digitale Dienstleistungen, Zollfreiheit für digitale Dienstleistungen gar nicht mehr verlängert wird, sondern dass es festgelegt wird. Da wendet sich zum Beispiel Indien dagegen, weil wenn es Zölle gäbe, dann hätten natürlich auch viele Länder Einnahmen daraus. Die Inder wiederum, denen ist total wichtig, dass sie im Bereich Landwirtschaft Zugeständnisse bekommen. Die stehen im Ruf, dass sie sehr häufig blockieren. Und es ist auch nicht so richtig klar, ob sie vielleicht bei diesem Treffen wieder sozusagen das Zünglein an der Waage sind. Und China gibt sich hier sehr regelbewusst, sagt, ja, wir wollen mit den USA zusammenarbeiten, hatte ein Treffen mit den USA. Also die sind im Augenblick diejenigen, die versuchen, hier möglichst die Kooperativen zu sein.
Jule Reimer, live aus Yaoundé, Kamerun. Es ist nicht mehr alles in Ordnung in der Welt der Schokohasen. Im vergangenen Jahr sind manche von ihnen kleiner geworden, aber zugleich teurer. Eine Reaktion der Hersteller auf gestiegene Kakaopreise. Mittlerweile sind die Rohstoffpreise wieder gefallen, aber viele Schokohasen haben nicht wirklich an Gewicht zugelegt. Kleinere Hasen. Was Verbraucherinnen und Verbraucher stört, ist für diejenigen, die Hasen und andere Schokoprodukte in Form bringen, vielmehr eine Herausforderung. Vor Ostern kommt hier ein Firmenporträt von Klaus Deuse über den Weltmarktführer für Schokoformen, Agathon.
Der Weg zur Wiege des Osterhasen aus Schokolade führt nicht etwa zu Schokolatiers in die Schweiz, sondern ins Ruhrgebiet. In das Gewerbegebiet Carnapperhof im Norden von Essen. Dem Sitz von Agathon, dem Weltmarktführer für Schokoladenformen. Bei der Anfahrt könnte man das zweistöckige Gebäude mit den breiten Fensterfronten und den steingrauen Einfassungen eher für den Sitz eines smarten IT-Dienstleisters oder einer Versicherung halten. Das gilt auch für den Empfangsbereich, doch hinter schalldichten Verglasungen öffnet sich bereits der Blick in eine helle, moderne Produktionshalle. Hier werden im Jahr über 1 Million Formen für Schokoladenhersteller in 52 Ländern produziert. Mit Maschinen, die man als Laie auf den ersten Blick nicht mit Schokolade in Verbindung bringt. Lisa Schießer, die langjährige Leiterin der Geschäftsentwicklung bei Agathon, öffnet eine Tür und erläutert, welche Maschinen in der 5000 Quadratmeter großen Halle an der Herstellung der Formen beteiligt sind.
Die Maschine hier vorne ist eine CNC-Fräsmaschine entsprechend. Auch da wird ein Bauteil, das heißt ein Werkzeug, hergestellt. Dahinter sehen Sie gerade den Kran. Der hebt eine Trägerplatte gerade an. Das heißt, da montiert der Kollege schon etwas vor.
Fräsmaschinen, die Teile für die prägende Urform liefern. Zurück im ruhigen Besprechungsraum im zweiten Stock mit freiem Blick in die Produktionshalle betont Lisa Schießer, dass Saisonalartikel nur einen kleinen Teil der Produktion ausmachen.
Da geht es vielmehr um die Artikel, die Sie so alljährig im Supermarkt finden. Neue Pralinen, neue Tafeln, Riegeln, da macht, ich würde sagen, wirklich nur 10% der Weihnachtsmann und der Osterhase aus.
Agathon, zu Deutsch das Gute, beliefert große Schokolatiers von Nestle über Ferrero bis hin zu Lindt und Mondelez International. Das 1949 in einer damaligen Marktnische gegründete Unternehmen firmiert inzwischen als Weltmarktführer, der seit langen Jahren auch die Formen für die kompakte Toblerone-Schokolade in Form des markanten Matterhorns herstellt. An dieser besonderen Form werde fast nichts verändert, sagt Lisa Schießer.
Da gibt es vielleicht mal eine neue Grammatur, also ein neues Zielgewicht. Aber da gibt es ganz strenge Vorgaben, wie die Dreiecke auszusehen haben. Da wird nicht dran gerüttelt.
Apropos neue Grammatur, sprich Gewichtsveränderung. Darauf mussten die Spezialisten bei Agathon im vergangenen Jahr im Fall von Milka reagieren. Als der Schokoladenhersteller aufgrund erhöhter Rohstoffpreise das Gewicht einer Schokoladentafel von 100 auf 90 Gramm herunterschraubte, wurden binnen kurzer Frist neue Formen benötigt. Mitunter geht es für das hauseigene Designteam auch um die Veränderung kleinster Details. Mal wird vom Hersteller ein breiteres Lächeln beim Osterhasen gewünscht, mal ein um ein paar Millimeter größerer Weihnachtsmann. Bis zu 2000 verschiedene Produkte entwickelt das Designteam im Jahr. Hergestellt werden dann letztlich rund 250 unterschiedlich neue Produkte. Mit 160 Mitarbeitern erwirtschaftet Agathon einen Jahresumsatz von rund 18 Millionen Euro. Die Produktion läuft im Drei-Schichten-Betrieb rund um die Uhr an 7 Tagen in der Woche. Allein in einer Schicht werden so viele Formen hergestellt, dass darin 10.000 Tonnen Schokolade verfüllt werden können. Nach den Worten von Geschäftsführer Volker Krämer gibt es global allenfalls noch 3 Mitbewerber. Doch mit dem knapp 20 Millionen Euro teuren Neubau in Essen sieht sich das Unternehmen für die Zukunft gegenüber jeder Konkurrenz gewappnet. Auch personell hat der Familienbetrieb vorgebaut. So ist die 27-jährige Tochter Lucia, eine gelernte Groß- und Einzelhandelskauffrau, inzwischen zum Team gestoßen.
Mein Spezialbereich aktuell ist Projektmanagement, also auch im Vertrieb, weil als Vertriebler muss man natürlich auch alle Prozesse sehr gut kennen. Weil wir sind natürlich die nächste Person am Kunden.
Die Entscheidung, als international erfolgreich operierendes Unternehmen einen neuen Firmensitz mit Produktionsstätten in Deutschland zu bauen und nicht ins Ausland abzuwandern, dafür, sagt Lisa Schießer, gab es für Volker Krämer gewichtige Gründe.
Unser Produkt bedarf sehr viel Know-how. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, die viele Jahrzehnte da sind und das Wissen haben, die sind äußerst wertvoll. Und das an einem anderen Standort auch nochmal aufzubauen, wäre unfassbar schwierig. Das heißt, das war mit einer der Hauptgründe, wirklich zu sagen, wir bleiben hier, behalten das Know-how.
Mit der Kompetenz ihrer Mitarbeiter können Unternehmen am Standort Deutschland noch immer punkten, trotz aller Herausforderungen.
Das war das Firmenporträt heute von Klaus Deuse. Und hier kommt die Wirtschaftspresseschau. Ein Thema ist das vom Bundestag beschlossene Maßnahmenpaket gegen die stark gestiegenen Kraftstoffpreise.
Das Handelsblatt findet, die Regel, Preise nur einmal täglich erhöhen zu dürfen, ist eher Symbolpolitik als ernsthafte Marktintervention. Angesichts auffällig hoher Spritpreise müssen jedoch alle marktwirtschaftlich zulässigen Instrumente ernsthaft geprüft werden. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche steht hier in der Pflicht. Sie warnt vor einem Spritmangel ab Ende April und kann die Instrumente nutzen, die ihr Vorgänger Robert Habeck geschaffen hat. Seit der Reform des Wettbewerbsrechts gibt es das sogenannte missbrauchsunabhängige Entflechtungsinstrument. Zwar bleibt die Zerschlagung von Mineralölkonzernen das äußerste Mittel, doch bereits die Androhung könnte disziplinierend wirken. Die Badische Zeitung aus Freiburg argumentiert, die Möglichkeiten des Kartellrechts zu nutzen und möglicherweise zu verschärfen, das kann und soll eine soziale Marktwirtschaft tun, um zu verhindern, dass die Mineralöllobby ungerechtfertigterweise abkassiert. Von direkten Eingriffen in die Preise sollte der Staat aber die Finger lassen. Ja, die Bürger sollten wegen steigender Energiepreise entlastet werden, aber es kommt darauf an, wie man das macht. Die Rheinische Post aus Düsseldorf beleuchtet die Situation beim Wohnungsbau in Deutschland. Branchenvertreter erwarten, dass die Zahl der fertiggestellten Wohnungen 2026 bei unter 200.000 verharren wird. Das sind nicht einmal halb so viele, wie eigentlich nötig wären. Der vielbeschworene Bauturbo hat noch nicht gezündet und die Not vieler Mieter wird immer drängender. Dabei hat die Politik durchaus einiges richtig gemacht. Dass der Bund die Mittel für den sozialen Wohnungsbau trotz Klammerkassen erhöht hat, ist begrüßenswert. Auch der Bauturbo, der für Kommunen bürokratische Entlastungen enthält, war eine gute Entscheidung. Das Problem an diesen Maßnahmen, bis sie spürbar wirken, vergehen Jahre.
Das war die Wirtschaftspresseschau hier in der Sendung Wirtschaft am Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Mein Name ist Benjamin Hammer.